mich entspannt gegen die Felswand. Über uns lag ein Geröllfeld. Hinter einem Busch kam Lies Kopf hervor. Sie hatte schon zuvor ein wenig Pause gemacht und wir hatten uns kurzzeitig getrennt. Leute, hier ist es so wahnsinnig schön, sagte sie und setzte sich neben Johann in den Schatten. Dieser Duft nach Thymian und diese riesigen Wacholderbäume, diese Hitze, die Luft flirrt ja geradezu. Habt ihr auch die Ziegen gesehen? Johann nickte nur und gab ihr einen Kuss. Welche Stadt ist das? Ich folgte Andreas Finger. Ein grauer Flecken in der Landschaft, so klein, so fern. Halt, irgendeine Siedlung. Von hier oben siehst du sowieso nicht mehr, antwortete ich. Wir waren dem Lärm und dem Gestank der Städte entkommen. Hier oben war alles friedlich und still. Andreas holte sein Handy heraus. Leute, Thea hat sich den Fuß verstaucht, aber Dom ist bei ihr. Frag sie, ob sie noch kommen wollen, meinte Johann. Ja, also Thea erholt sich kurz, dann laufen sie weiter. Unter uns lag ein weites Tal. Grün war es unten. Etwa 100 Meter unter uns lief die Baumgrenze. Verschiedenste Grüntöne der Vegetation malten Muster an die Hänge. Irgendwo am Hang hatten sich auch die Menschen angesiedelt. Einsam lag ihr Dorf im Gebirge. Was ist los? Fragte Johann Lee, die gedankenversunken dasaß. Sie überlegte. Warum eigentlich gibt es in dieser Welt so viel Krieg und Streit? Sie sah Johann nachdenklich an. Die Welt ist zu schön, um zu streiten. Er lachte. Wenn sie nicht schön wäre, dann müsste man sich ja auch nicht streiten, oder? Es gibt viel zu viele verschiedene Meinungen und Haltungen und Besitzansprüche von Menschen. Verschiedenste Gruppen haben verschiedenste Kulturen und Erwartungen an die Welt. Und wenn diese sich nicht decken, dann kommt es zum Streit und vielleicht zum Krieg. Ich holte die Wasserflasche aus meinem Rucksack. Leute, ist für euch. Aber irgendetwas muss doch alle Menschen verbinden und dann vereinigen können, sagte Andreas, nachdem er zwei kräftige Züge aus einer Flasche genommen hatte. Naja, dass wir alle Menschen sind, oder? Meinte Johann. Wie meinst du das denn? Meinst du, dass wir biologisch alle gleich aufgebaut sind und grundlegende Triebe und Ängste teilen? Johann fiel mir ins Wort. Nein, dass wir alle dieselbe Würde und dieselben Rechte besitzen. Und das sagt wer? Fragte Lee schmunzelnd. Das Grundgesetz, verteidigte sich Johann. Und du glaubst, das ist absolut? Fragte ich weiter. In unserem Staat schon. Aber was meinst du eigentlich mit Recht und Würde? Fragte ich Johann. Er überlegte kurz. Wenn man die Würde eines Menschen bricht, dann erniedrigt man ihn, dann tut man ihm irgendwie weh. Mir stellt sich nur die Frage, woher diese Würde kommt. Ein Stein hat doch keine Würde. Nein, natürlich nicht. Johann schaute mich irritiert an. Und was ist dann der Unterschied zwischen einem Stein und einem Menschen? Das fragst du doch jetzt nicht wirklich, stieß er entsetzt aus. Der Mensch lebt, er liebt, er hat ein Bewusstsein und seine Würde. Gott gibt dem Menschen seine Würde, sagte er. Und wenn man nicht an Gott glaubt, hat der Mensch dann keine Würde? Wie sollte er? Fragte Johann. Wenn ich nicht an Gott glauben würde, würde ich mich wahrscheinlich fragen, wo das festgeschrieben sein sollte, dass ein Mensch, ein Materiehaufen eine Würde hat, anders als der Stein daneben. Jedes Objekt besitzt eine Masse, ein Volumen, einen Lichtbrechungsfaktor, aber eine Würde? Woran sollte ich das erkennen? Fragte ich. Wir reden hier doch aber auf ganz verschiedenen Ebenen, wandte Lee ein und fragte, kann dir ein Physiker Leben oder noch krasser Bewusstsein erklären? Bevor ich ihr antworten konnte, meinte Andreas, ich denke ja, dass gemeinsame Werte die Menschen verbinden. Unsere christlichen Werte hindern die Menschen, sich weh zu tun. Außerdem schaffen sie Liebe und Gemeinschaft. So? Fragte Lee spöttisch. Das Problem ist nur, dass es viele verschiedene Werte gibt. Ich seufzte. Erst einmal müssen wir Werte definieren. Was würdest du sagen, Andreas? Wie würdest du Werte definieren? Er überlegte. Christliche Werte sind Nächstenliebe, Feindesliebe und... Er stockte. Darf ich mich um eine Definition bemühen? Fragte ich. Wenn du eine hast, meinte Andreas und gähnte. Ich sammelte mich kurz, sagte dann. Werte sind das, was einem Menschen wertvoll ist, also was ihm sowohl begehrens- als auch beschützenswert scheint. Jetzt kann aber einem Menschen alles wertvoll sein, denn alles hat Potenzial, dem Menschen zu gefallen. Ob es jetzt Sparsamkeit oder Großzügigkeit, Reichtum oder Bescheidenheit, Feindesliebe oder der Patriarchismus, Gehorsam oder Selbstständigkeit ist. Alles kann dem Menschen wertvoll und deswegen ein Wert sein. Alles. Daher halte ich es für unwahrscheinlich, dass es eine Zeit gibt, in der alle Menschen dieselben Werte haben und Werte die Menschen vereinen. Du meinst also nicht, dass es absolute Werte gibt? Fragte Lee weiter. Kann es denn nicht etwas geben, das wert ist, auch wenn es kein Mensch wertschätzt? Nein, sagte ich und ergänzte. Vor wem sollte es Wert haben? Werte sind ein menschliches Konstrukt. Die Welt selbst kennt keinen Wert. Sie ordnet nicht einem gewissen Materiehaufen einen bestimmten Wert zu. Wie sollte das auch aussehen? Allein schon die Unterteilung der unendlichen Materiesuppe in unserem Universum in einzelne Objekte ist rein menschlich. Wir sehen den Baum als Baum und die Luft, die um ihn weht, als Luft. Aber wo liegt die Grenze zwischen Luft und Baum? Welche Materieschicht nehmen wir als Grenze? Mikroskopisch betrachtet gibt es sie vielleicht gar nicht. Und wenn man überhaupt nicht weiß, wo ein Mensch anfängt und wo er aufhört, dann kann man ihm auch keine Würde zuordnen, führt die Lima in Gedanken fort. Ihr denkt einfach zu materialistisch, sagte Thea. Wenn man so denkt, dann kann man alles hinterfragen. Die Behauptung, dass die Welt Selbstwürde und absolute Werte kennt, kann man heute genauso wenig beweisen wie die Behauptung, dass sie Würde und absolute Werte nicht kennt, meinte ich. Doch gehe ich vom Zweiten aus, denn als Naturwissenschaftler stelle ich nur Naturgesetze auf, um mit ihnen messbare Vorgänge in diesem Universum zu begründen. Wenn mir beispielsweise irgendjemand erzählt, dass unser ganzer Raum von schwarzen Lichtwellen durchkreuzt wird, die aber keinen messbaren Einfluss auf unsere sichtbare Materie haben, dann soll er das glauben. Wenn er mir dann aber noch erzählt, dass ich deswegen so oder so zu verhalten hätte, dann nenne ich ihn einen Betrüger. Nur weil viele Menschen an das Konstrukt der Würde und des absoluten Wertes glauben, die wohl einigen Objekten unseres Universums anhaften sollen, macht das für mich keinen Unterschied. Du darfst uns schon gerne deine Argumente vorlegen, entgegnete mir Thea. Aber manipulieren musst du uns nicht. Denn du vergisst die positiven Auswirkungen dieses Würdekonstruktes auf unseren Alltag in einem Rechtsstaat, der unser aller Würde und auch deine als unantastbar beschützt. Ich nickte. Man müsste es nur anders formulieren. Der Staat sollte jedem Menschen auf dieser Welt eine unverletzliche Würde zusprechen und nicht einfach davon ausgehen, dass jeder Mensch eine Würde besitzt. Und wo liegt denn der praktische Unterschied? Fragte Lee. Es gibt keinen, gab ich zu. Und warum regst du dich dann so auf?
Warum haben Sie beim Buch diese Form des Dialoges gewählt?
Also inspiriert, das haben Sie ja auch schon in der Einleitung gesagt, bin ich tatsächlich von den platonischen Dialogen, die ich eben im Altgriechischunterricht übersetzt habe und teilweise auch gelesen habe. Da hat ja Sokrates sich mit den Sophisten damals philosophisch gestritten um Themen wie Gerechtigkeit oder Tugenden. Und damals, als ich das Buch angefangen zu schreiben, da habe ich tatsächlich auch mit vielen Jugendlichen, die damals im Internat eben auf dem Gang waren oder sonst eben, wenn man ins Gespräch kam, da hat sich eben dieser Dialog und diese Themen, über die wir dann auch reden, herauskristallisiert. Und ich glaube, also als ich das geschrieben habe, hat sich das ganz natürlich angefühlt, weil, also einerseits glaube ich, dass wir Menschen so denken, dass wir eben in uns auch immer, also wenn wir über ein Thema nachdenken, verschiedenste Stimmen hören, die miteinander diskutieren. Und deswegen kannte ich das von mir natürlich auch, vom Nachdenken. Und dann aber habe ich tatsächlich auch sozusagen die Namen, die wir jetzt gerade schon gehört haben, die Personen, Thea und Johann und Andreas, das sind Klassenkameraden aus meiner Klasse. Das heißt, ich habe damals eben versucht, Charakterköpfe einfach zu schaffen, die dann auch eben verschiedenste Meinungen haben, dass eben auch in der Diskussion dann eben dass es dann einen richtigen Streit auch teilweise gibt, weil die Meinungen eben verschieden sind. Und da habe ich eben als Inspiration oder ja als Schablone dann verschiedene Leute aus meinem Umfeld genommen. Ja.
Wie sind dann die Reaktionen von den Mitschülern und von den Leuten aus dem Umfeld ausgefallen?
Also es haben natürlich dann alle gelesen und teilweise haben sie es gar nicht mitbekommen, dass ich ihren Namen sozusagen verwende und waren dann sehr überrascht. Und als sie es dann gelesen haben, gab es teilweise wirklich Reaktionen, dass sie gesagt haben, ja genau, das hätte ich auch gesagt. Du hast es mich noch nie sagen hören, aber genau das hätte ich gesagt. Also da habe ich manchmal gut getroffen, einfach nur durch, ja, dass ich sie eben persönlich kannte. Und bei anderen Stellen haben sich Leute dann überhaupt nicht repräsentiert gefühlt und ja, haben gesagt, ja so. Und dann ist klar, es sind natürlich nicht dieselben Charaktere in dem Buch, sondern eben fiktive, ja. Aber
und die Gesprächsthemen im Buch, wie haben Sie die ausgewählt? Wie war die Auswahl da? Über was wird gesprochen?
Also, es ist tatsächlich, glaube ich, sehr dicht und sehr verschiedenste Themen in dem Buch, über die diskutiert wird. Also in der Einleitung, da waren ja jetzt so, wurden irgendwelche Begriffe wie Wert und Würde und später auch Glück versucht zu definiert und später haben wir auch schon in der Einleitung gehört, mündet das Gespräch ja in einer Vision von einer künstlichen Intelligenz, die eben der Ich-Erzähler mit den anderen entwickelt und über die dann nachher gestritten wird. Und zwar, dass eben das Ziel der ganzen Gesellschaft eigentlich das Glück jedes einzelnen Individuums sein sollte. Und diese These wird eben hergeleitet. Ja.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Jakob Zimmermann. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Jakob Zimmermann. Und das soll der Weg sein. Als nächstes hören wir aus einem der Kernkapitel, aus Kapitel 3, Diskussion über Gott mit Thea.
Jakob, hakte Thea nach, warum schließt du Gott eigentlich so kategorisch als mögliche Erklärung für diese Welt aus? Oh, ich schließe ihn ja nicht aus, meinte ich. Ich präferiere aber eben, wie gesagt, meine Theorie der unendlichen, nicht existenten Möglichkeiten. Denn die Frage, woher Gott kommen soll, kann mir niemand beantworten. Ich kann ja nachvollziehen, dass man sich nach einem Gott sehnt. Wir Menschen sehnen uns nach einem tieferen Sinn, nach einem Gesicht, wenn wir sterben, und nach einer Hand, die uns aus schwierigen Situationen führt. Aber ich weiß nicht. Ich überlegte und fuhr fort. Irgendwie finde ich es feige, mich so abzuklären und nicht der Trostlosigkeit der Welt ins Gesicht zu schauen und selbst Trost zu finden. Thea drehte sich um. Unser Zug kam ins Stolpern. Sie ballte ihre Fäuste. Es ist nicht feige, an Gott zu glauben, sagte sie gereizt. Du bist feige, denn du willst dich nichts Größerem als dir unterstellen. Du willst deinen Trost dir selber zuschreiben. Das pusht dich. Du bist ein Egoist, Jakob. Ich wollte dich nicht beleidigen, aber das ist eine Beleidigung. Es pusht dich wohl deine Größe, dich dem Gott unterstellen zu können, Thea. Deine scheinbare Bescheidenheit, deine scheinbare Größe pusht dich. Du Wortverdreher, du. Lee schaltete sich ein. Er hat kein Wort verdreht, Thea. Er hat genauso recht wie du. Denn Menschen glauben an das, was sie pusht. So ist es halt. Können wir vielleicht mal weiterlaufen? Fragte Johann. Unser Zug lief wieder an. Wie gesagt, ich schließe Gott nicht aus, fuhr ich fort. Ein Funken, der die Entstehung der Welt ausgelöst hat, ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Aber dann finde ich es geradezu absurd, dass dieser Schöpfergott sich auch noch um die Menschen kümmern soll. Ein unendlich großes Universum, ein Planet und Gott will sich um ein Volk kümmern, dann sogar selbst zum Menschen werden, durch den Menschen zu den Menschen reden, als ob die Menschheit eine solche Urkraft jucken sollte. Das finde ich den größten Witz. Das ist kein Witz, sondern ein großes Wunder, entgegnete mir Thea aufgebracht. Andreas lachte auf. Das ist, wie wenn man in der Wissenschaft eine Theorie als Wunder deklariert, weil sie so unwahrscheinlich und nicht naheliegend ist. Thea ließ ab von einem Kommentar. Ich versuchte, das Thema zu wechseln. Gott hat durchaus Potenzial, die Menschen zu vereinen. Oh ja, das hat er, sagte sie. Christus redet von Nächstenliebe, er redet von Feindesliebe. Der Glaube an Christus kann die Menschheit befrieden. Weißt du, meinte ich, wenn alle schön an ihn glauben und wegen ihm keine Sünde begehen wollen, dann kann ich nur mit den Händen klatschen. Das Problem ist, dass wir verschiedenste Religionen haben und die haben in der Vergangenheit die Menschheit nicht wirklich vereint, wenn ich das so sagen kann. Ich habe ja nichts dagegen, wenn du in deinem Glauben lebst. Ja, aber irgendwie kommt's so rüber. Johann, Lee, Andreas und Dominik waren schon ein deutliches Stück vorausgelaufen, während ich versuchte, Thea den Grund meiner Skepsis darzulegen. Du als evangelische Christin bist ja tolerant und tust keiner Fliege damit weh. Wenn du dir aber die Welt anschaust, baut Religion mehr Gräben als Brücken. Die Kriege zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen Buddhisten und Muslimen, zwischen Juden und zwischen Juden und Muslimen und Christen in Israel. Ich finde, es ist generell ein Problem, wenn Menschen sagen, so sieht die Welt aus, so funktioniert sie oder Gott heißt so und nicht anders. Denn als Wissenschaftler oder Philosoph bist du auf der Suche und weißt genau, dass du nichts weißt. Und wenn du jetzt an Newton glaubst und dann kommt Einstein und deckt Fehler bei ihm auf, dann wird kein Wissenschaftler noch an Newton unbedingt festhalten, Krieg anfangen, Einstein hassen. Religion dagegen ist unflexibel, denn sie hat ja schon die Weisheit mit Löffeln gegessen. Religion macht den Menschen eng, vielleicht weit in spiritueller, aber eng auf politischer und philosophischer Ebene. Du als evangelische Christin kannst sagen, dass deine Kirche sich selbst hinterfragt und die Bibel historisch kritisch auseinandernimmt. Aber die Aufklärung kam nicht aus der Kirche und das Christentum, deine Kirche, hat sich nur unwillig gebeugt. Ich sehne mich auch nach Gott, wenn ich sterben muss. Aber wenn du die Menschheit vereinen willst, dann lass Religion aus dem Spiel. Du hast jetzt sehr schön dargelegt, dass Extremismus ein Problem ist. Festgefahrene Meinungen gibt es übrigens aber auch in der Wissenschaft, verteidigte sich Thea. Aber nicht in meinem Verständnis von Wissenschaft, entgegnete ich ihr. In meinem Verständnis von Religion aber auch nicht. Dein Weltverbesserungsplan sieht also folgendermaßen aus. Du läufst zu einem Hindu, drückst ihm die Bibel in die Hand und überredest ihn, an Christus zu glauben, weil das dann die Menschheit befriedet? Selbstverständlich nicht, stöhnte Thea genervt. Der Name Christus ist doch gar nicht das Entscheidende, sondern das Prinzip der Nächstenliebe. Dann kannst du Christus und Gott ja auch gleich ganz rauslassen. Das Christentum ist vielleicht dein Zugang zu einigem philosophischen Gedankengut, aber bei weitem nicht der einzige. Du kannst Nächstenliebe natürlich mit deinem Glauben an Gott begründen, sozusagen als göttliches Prinzip. Man glaubt ja, dass eine friedliche, gerechte Welt näher an Gott ist als eine ungerechte. Ich glaube aber, dass Argumente, die sich auf den Menschen selbst beziehen, schlagender sind. Gott als transzendente Größe lässt sich schwer zu einem ernstzunehmenden Argument machen. Ist schon gut, Thea seufzte. Du hast mich ja überzeugt, dass nicht Religion das ist, das alle Menschen verbindet.
Wie lebt es sich am evangelischen Seminar in Blaubeuren, wenn man so religionskritisch ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Die Religion im Alltag hat ja verschiedene Facetten. Also das sind natürlich einerseits die Andachten, wo man zusammen singt und gemeinsam betet. Und Das finde ich eigentlich sehr faszinierend und weil wann kommt man denn sonst in der Woche zusammen und musiziert und spricht einen Text sozusagen gemeinsam in der Andacht. Da macht man sich natürlich dann Gedanken, ja, wie könnte man das Ganze unreligiös sozusagen einen Ersatz finden. Andererseits sind natürlich auch die Gespräche mit den Gleichaltrigen oder Lehrkräften, die teilweise sehr religiös sind, und da ist es halt, das sind dann ganz spezielle Weltsichten, die aber auch, wie jetzt hier in dem Buch, eben zu Gesprächen anregen. Ja, weil je größer die Gegensätze sind von Haltung und Meinung, desto interessanter, glaube ich, sind dann auch die Gespräche hinterher. Ja.
Und wie wird dann der Bogen zur künstlichen Intelligenz gespannt?
Also das Kapitel 3 ist tatsächlich sticht ein bisschen raus, da rede ich auch nur mit Thea, und später kommen wir dann nochmal zusammen, also Jörn, Dom und Lies sind ja vorgelaufen, und dann setzen wir uns nochmal gemeinsam in auf einen großen Stein und reden dann über die warum eigentlich, also über inwiefern das Glück der aller das Ziel der Gemeinschaft sein sollte, warum man sozusagen nicht egozentrisch sagen sollte, es interessiert mich ja nur mein Glück. Und das ist dann der nächste Schritt. Und dann tatsächlich, dann kommt es eben, dass der Ich-Erzähler seine Vision von dieser künstlichen Intelligenz, die alle Menschen glücklich machen sollen, darlegt, ja. Und danach wird dann noch kritisch von den anderen darauf eingegangen, weil das passt denen teilweise überhaupt nicht, was der Ich-Erzähler erzählt, ja.
Dazu passt es wahrscheinlich dann nach dem nächsten Leseblock aus dem Kapitel 6. Und da dazwischen hatten Sie ja gerade das Stichwort des großen Steins genommen. Und ich glaube, dazu passt der nächste Titel ganz gut. Pips, die Lesebühne. Heute mit Jakob Zimmermann. Und das soll der Weg sein. Ein philosophisches Gespräch auf dem Weg zum Gipfel. Und nun geht es zum weiteren Kernkapitel, dem Kapitel 6. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es schwerpunktmäßig um künstliche Intelligenz.
Also der Ich-Erzähler fängt an zu reden. Ich hatte einmal eine Vision, einen Gedanken, der mich nicht mehr losließ, sagte ich. Spar dir deine künstlichen Reden, meinte Lee. Ich überlegte. Viele Forscher heutzutage haben die Vision, dass man einem Computer eigenständiges Denken beibringen könnte. Es wäre ein Computer, der nicht mehr nur von Menschen geschriebene Programme abspielt, sondern selbstständig lernt, sich in dieser Welt zurechtzufinden, der also beispielsweise einen Baum erkennt. Es wäre ein Computer, der Sachzusammenhänge versteht und logische Schlüsse ziehen kann. Manche Forscher gehen zusätzlich davon aus, dass diese künstliche Intelligenz eine noch intelligentere Intelligenz erschaffen könnte, die wiederum eine noch intelligentere Intelligenz erschaffen könnte, die wiederum ist gut, unterbrach mich Lee lachend. Wir haben schon verstanden. Man redet dann von einer Intelligenzexplosion. Riesige Computer mit gigantomanischer Rechenleistung könnten so um ein weiteres intelligenter werden als die gesamte Menschheit zusammen. Viele Wissenschaftler halten das für gewaltigen Tobak, denn so weit ist die Forschung noch lange nicht. Es herrscht in diesem Bereich einfach kein Konsens in der Wissenschaft. Nehmen wir aber einfach an, es wäre möglich. Und viele Wissenschaftler stecken ihr ganzes Leben in diese Vision und amerikanische Internetgiganten ganze Milliarden ihres eigenen Kapitals. Den einzigen richtigen Umgang mit so einer Maschine sähe ich darin, dass wir ihr die Aufgabe geben, jeden einzelnen Menschen bis in die Ewigkeit glücklich zu machen. Ob arm, ob reich, ob alt, ob jung, jeder ist vor der Maschine gleich. Wir geben ihr nichts als dieses eine Ziel. Ich habe mir Gedanken darüber, was diese Maschine, diese künstliche Intelligenz berechnen könnte, gemacht. Wir wissen es noch nicht, doch können wir vorläufig unsere eigene Logik benutzen. Ich hatte folgende Vision von diesem Weltstaat. Um zu verstehen, was glücklich bedeutet, muss die Maschine auf jeden Fall Kontakt mit den Menschen, mit jedem Menschen aufbauen. In meiner Vision baut sie Roboter, die sich unter die Bevölkerung mischen, die in den Haushalten helfen, um sich bei den Menschen zu integrieren. Die Roboter reden mit den Menschen, so erfährt die Maschine von Sorgen und Problemen und weiß genau, wo Dinge verändert werden müssen. Sie kennt jeden Menschen, die Bedürfnisse jedes Menschen, sie wird alles zusammenrechnen können, sie hat einen Gesamtüberblick über die Welt. Big Brother also, stöhnte Lee. Quatsch! Big Brother verfolgt ein eigenes Ziel und lässt sich nicht in die Karten schauen. Die Maschine aber ist selbstlos und ermöglicht dem Volk Einsicht in ihre Berechnungen. Das Volk hat also permanent Zugang zur höchsten Machtzentrale. Beim Zähneputzen mit dem Kanzler reden, meinte Lee. Genau, lachte ich. Anders als in unserem Gedankenexperiment, fuhr ich fort, macht die Maschine keinen exakten Plan, sagt dem Menschen nicht genau, was er tun soll. Es ist der Mensch, der der Maschine Aufträge erteilt. Es ist die Maschine, die im Auftrag des Menschen handelt, nicht umgekehrt. Permanent muss die Maschine für den Menschen so attraktiv sein, dass sich der Mensch freiwillig beiordnet. Man kann also sagen, die Maschine besticht den Menschen in sein Glück. Jeder Mensch soll aber auch einsehen, warum die Maschine wie handelt, warum etwas richtig oder eben falsch ist. Die Maschine versucht so, die Menschen sowohl vor sich selbst als auch voreinander zu schützen. Es wird Menschen geben, die es glücklich macht, andere Menschen zu quälen. Es wird Menschen geben, die nach Macht streben und gegen die Maschine rebellieren werden. Es wird Menschen geben, deren Lebensstandard trotz bester Technik einfach nicht aufrechterhalten werden kann. Letztendlich geht es dann um die Einsicht des Menschen, warum etwas richtig oder eben falsch ist. Die Menschen sollen nicht nur kuschen, sie sollen nicht nur gut für die Gesellschaft handeln, weil sie Angst vor einer Strafe haben oder sich einfach immer nur unterordnen. Es soll Debatten geben. Debatten und sogar Streit bringen den Menschen weiter. Was ist, wenn ich rauchen will? Fragte Johann. In gewisser Weise schade ich mir dadurch selbst. Ich kann aber auf einen Roboter verzichten, der mir Vorträge über die Gefahren und Folgen des Rauchens hält. Er lachte. Danke, du bringst mich auf meinen Punkt, meinte ich. Du musst ja nicht perfekt sein. Kein Mensch muss perfekt sein. Darum geht es ja nicht. Perfektion bedeutet ja auch nicht gleich Glück. Und es geht um nichts anderes, als dass jeder Mensch sagen kann, dass es ihm gut geht. Es gibt so viele Menschen, die Talente hätten, aber nie entdeckt werden, nie ihre Träume realisieren. Es gibt so viele Menschen, die einsam sind, den Anschluss zur Gesellschaft nicht finden. Ich war lange einer von ihnen. Es gibt so viele Menschen, die von ihren Süchten nicht wegkommen. Die Maschine konfrontiert die Menschen mit dem, was sie als richtig erkannt hat. Sie legt den Finger in die Wunden und zeigt Wege auf, die sie individuell berechnet hat. Menschen kreisen oft nur in einem kleinen Radius. Ihre Wahrnehmung ist begrenzt. Ihr Denken oft irrational. Sie bauen sich ihre Probleme, können aber nie von außen auf sich selbst schauen und sich selbst analysieren. Viele Menschen befinden sich in einem Teufelskreis, den nur eine Kraft von außen aussprengen kann. Doch viele Menschen werden nie jemanden finden, der ihnen hilft. Unsere Gesellschaft funktioniert nicht perfekt. Wir Menschen müssen uns eingestehen, dass unsere Wege der Kommunikation schlecht und dazu noch missverständlich sind. Und oft täuschen wir uns sogar bewusst gegenseitig. Wir lügen, bauen uns ein falsches Image auf. Wir sind ein großes Getriebe von Zahnrädern, die nicht ineinander greifen. Dadurch, dass alle Menschen mit der Maschine radikal offen verbunden sind, werden alle Menschen miteinander verbunden sein. Die Maschine ist sozusagen Vermittler, wo es von Natur aus nicht von alleine funktioniert. Lee wiederholte meine letzten Worte. Vermittler, wo es von Natur aus nicht alleine funktioniert? Und sie überlegte. Das ist doch irgendwie absurd und traurig. Ich will mein Leben selbst in der Hand haben und meine Probleme ohne äußere Hilfe lösen. Das ist doch traurig, wenn man dazu eine Maschine braucht. Wenn du durch dein Handeln niemanden schadest und selbst glücklich bist, warum sollte die Maschine dann irgendetwas unternehmen? Du sollst ja sogar dein Leben selbst in die Hand nehmen. Die Menschen sollen ja nicht, wie wir vorhin gesagt haben, verkümmern. Mit der Zeit lösen sich die Probleme in einem freien System von selbst, sagte Andreas. Mit viel Zeit lösen sich viele Probleme auch in dieser Welt von selbst. Die Maschine wäre Katalysator. So ginge es einfach schneller, sagte ich. In manchen Situationen weiß man doch aber gar nicht, ob man gerade wirklich glücklich ist, meinte Lee. Wenn ich mich das frage, dann fallen mir immer sowohl Dinge ein, die mich eigentlich glücklich machen, die ich als positiv bewerte, als auch Dinge, die mich eben unglücklich machen, die ich als negativ bewerte. Und wo ist dann das Problem? Fragte ich. Als wir vorhin über Glück geredet haben, war uns doch auch klar, dass man Glück nicht berechnen kann. Wenn man einen Stimmungspeak erlebt, dann erlebt man ihn bewusst. Aber glücklich sein ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Das Einzige, was die Maschine machen kann, ist, die Dinge, die du als negativ empfindest, zu vermindern und die Dinge, die du als positiv bewertest, zu verstärken.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Jakob Zimmermann. Finde ich ganz schön provokant, was Sie gerade gemacht haben. Kann Glück des Einzelnen das Ziel der Gesellschaft sein?
Also, ich glaube, es muss, also, ich wüsste nicht, was sonst das Ziel einer Gesellschaft sein könnte. Manche sagen, dass es die Einhaltung von irgendwelchen Rechten oder die Menschenrechte sind, aber ich glaube, das greift zu kurz, weil wenn man tatsächlich das Glück als einziges Ziel beinhaltet eben diese ganzen anderen Ziele.
Ja. Und der andere Punkt der menschlichen Selbstbestimmung ist natürlich auch die Frage, inwiefern der durch so eine Maschine noch gewährleistet sein kann. In China gibt es bestimmte Bereiche mit Punktesystemen. Die Informationen, die jetzt in den letzten Tagen über Amazons Alexa bekannt wurden, dass dort die Maschine eben doch noch nicht so perfekt ist und Menschen da sitzen und mitschreiben, hat mich so 35 Jahre zurückversetzt in den Osten Berlins. Das sind natürlich auch Dinge, wo es schwierig ist.
Ja, also ich glaube, dass unser Blick auf künstliche Intelligenz oft viel zu negativ ist. Wir haben dann eben gerade China im Blick, natürlich die neuronale Netzwerke und Bilderkennungssoftware wird dort eben eingesetzt, um die Freiheit des Menschen eigentlich zu vernichten und ihn komplett zu kontrollieren. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die hier diese Technik bietet. Und ich glaube, dass es aber künstliche Intelligenz, wenn man sie wirklich sozusagen in sich selbst betrachtet, dann schwingt es dieses Negative eben noch nicht mit. Und ich habe einfach mir überlegt, ja, wie in dem Buch, wie kann man diese Technik gut für den Menschen einsetzen? Und es treten dann tatsächlich, wie Sie sagen, immer noch Probleme mit der menschlichen Selbstbestimmtheit auf, wenn man sozusagen der Maschine das Glück jedes Individuums als Ziel setzt oder als einziges Ziel setzt, weil es könnte ja sein, dass sozusagen die Maschine viel zu intelligent für den Menschen wird und ihm sozusagen vorgaukelt, frei zu sein und ihn eigentlich vollkommen manipuliert, dass sie einfach, ohne dass es der Mensch merkt, jeden seine Entscheidung komplett mitbestimmt, was ja dann vielleicht für die Emotionen dieser Person positiv sind, wenn die Person das nicht versteht, dass sie manipuliert wird. Und gegen dieses Bild wehre ich mich natürlich auch ganz, ganz massiv. Da geht's halt, das kann ich nicht ausschließen, dass sozusagen insofern die Maschine unsere Selbstbestimmtheit nehmen wird. Nur ich frage mich halt, ob heutzutage nicht wir es wirklich sicher sehen könnten, dass wir nicht auch manipuliert werden. Und ja.
Was kann man als Leser des Buches erwarten, mitnehmen?
Also, es sind ja diese diese sechs verschiedenen Jugendlichen mit ihren verschiedenen Meinungen, die da aufeinander prallen. Und ich glaube, dass, wenn man das Buch liest, im Laufe eben, dann sich auch mit einer Person verbunden fühlt oder Sympathie aufbaut sich repräsentiert fühlt von dieser Person in dem Buch. Und ich glaube, dass es halt einfach wie ein gutes philosophisches Gespräch, was man selber führt, einen weiterbringt. Und ja, irgendwie die philosophische Wahrheit in dem Buch steckt, glaube ich, darin, dass es eben diese verschiedenen Meinungen sind, die gegeneinander sprechen. Ich glaube nicht, dass eine Person von denen jetzt Recht hat oder Unrecht, sondern ich glaube, dass es eben letztendlich die Wahrheit in dem Gespräch selbst steckt, ja.
Sehr schön. Bevor Sie noch die letzten drei Seiten lesen, zur Anregung und am Schluss noch einen Gedanken mitgeben für den Zuhörer, möchte ich ganz kurz die nächste Lesebühne ankündigen. Am 12. Mai wird Sibylle Eberhardt lesen aus ihrem Buch »Als das Boot zur Galeere wurde«, aus einer Zeit, wo Manipulation zu ganz anderen Dingen geführt haben, die wir ganz sicher nicht mehr haben wollen. Untertitel: Wie jüdische Frauen und Mädchen aus Lodz und Umgebung Ghettoisierung, Lagerhaft in Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Zwangsarbeit in Geislingen an der Steige und Deportation nach Allach überlebten. Damit man sieht, wo menschliche Manipulation oder maschinelle Manipulation auf den Menschen abgebildet hinführen kann. Jetzt möchte ich Ihnen das Wort nochmal übergeben. Wir hören noch die letzten drei Seiten.
Mhm. Der erste Teil von dem Buch ist ja auf dem Berg, und dann hat es noch einen zweiten Teil, in dem sie sozusagen die Gruppe ein paar Wochen später sich in einem riesigen Bahnhof wiederfindet. Natürlich auch als Kontrast. Und jetzt und ganz am Ende fahren sie eben mit dem Zug in die Weite. Man weiß nicht genau, wo sie hinfahren, aber jetzt lese ich aus diesem Zug. Wir schauten aus dem Fenster. Hügel und Täler, Dörfer und Wälder zogen an uns vorbei. Wie schön diese Welt doch ist, sagte Lee. Wie weit und frei sie doch ist, sagte ein Mann, der neben uns saß. Freiheit ist eine Illusion, sagte ich. Ich zeigte auf die Schornsteine am Horizont. Wie wir die Welt kaputt machen, wie wir uns gegenseitig kaputt machen. Niemand ist weiter von der Weisheit entfernt als du, mein Freund, sagte der Mann neben uns und lachte. Du erkennst die Grenzen nicht. Welche Grenzen? Fragte ich. Die Grenzen des Möglichen, die Grenzen der Technik, der Gesellschaft, die Grenzen des menschlichen Glücks. Nur, dass sie bis jetzt noch nicht überschritten hat, niemand überschritten hat, sagte nicht, dass man sie nicht überschreiten kann, meinte ich. Man könnte, verbesserte mich der Mann. Es war ein fein gekleideter Herr im schwarzen Anzug. Seinen Hut hatte er auf seinen Schoß gelegt. Er sah ein bisschen altertümlich aus, wie er so dasaß. Es ratterte. Wir fuhren über eine Brücke. Ich sah im Augenwinkel, wie er mich aufmerksam musterte. Sie haben uns länger zugehört? Fragte ich höflich direkt heraus. Er schmunzelte. Ich habe es mir nicht verkneifen können. Ein schelmisches Grinsen huschte über sein Gesicht. Ja, ihr habt da recht interessante Ansätze, wenn ich euch richtig verstanden habe. Er sah auf seinen Hut, den er in der Hand wendete. Was verstehen Sie unter interessant? Schaltete sich Lee ein. Oh, er überlegte und erklärte. Unter interessant verstehe ich, dass es interessant wäre, sich darüber zu unterhalten. Er lachte. Wir haben uns schon viel über solch einen Staat unterhalten, meinte Johann. Und auch über das menschliche Glück, ergänzte Thea. Und über Zufriedenheit, sagte Dom. Und über Gott, meinte Johann und ergänzte. Und über die Entstehung der Welt. Wir fuhren durch einen Tunnel. Das Licht im Waggon flackerte. Schaut nach draußen, forderte uns der Mann auf. Da ist der Tunnel, sagte Johann. Dunkelheit. Was siehst du? Fragte er unbeirrt. Lee winkte fröhlich in der Scheibe. Ich sehe mich, wie ich in der Scheibe starre, antwortete Johann und meinte, und meine wunderschöne Freundin, wie sie hinter mir Faxen macht. Die Schienen kreischten. Bist du glücklich? Fragte er.
Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Jakob Zimmermann. Das Programm hat geführt als verantwortlicher Redakteur Rüdiger Wolf.